RD.
Ich bin Frank König, hallo. Ich habe heute wieder einen SWR1 Meilensteine-Klassiker für euch. Folge 35 war im Dezember 2018 das Album From Elvis in Memphis von Elvis Presley. Wird in diesen Tagen 55 Jahre alt, also ein guter Grund für uns, diese Folge zu wiederholen. Die SWR1 Meilensteine und Elvis haben offensichtlich viele Fans in der Schweiz. Patrick Ronner und Mike Fitzner haben nämlich aus der Schweiz an meilensteine@swr.de geschrieben. Beide wünschen sich eine Wiederholung von From Elvis in Memphis. Und Patrick schreibt, Elvis mag ja viele Filmalben von höchst zweifelhafter Qualität veröffentlicht haben. Zwei Alben sind aber für mich Meilensteine. Zuerst mal Elvis is Back, das nach seiner Army-Zeit erschien, und wahrscheinlich noch mehr das fantastische From Elvis in Memphis nach seinem Comeback 1967. Und Mike ergänzt, als sehr großer Elvis-Fan und Kenner, denke ich, haben es doch ein paar seiner Alben auch verdient, in eurem Podcast Beachtung zu erhalten. Und er schreibt auch, dass er gerne bei Fragen rund um Elvis zur Verfügung steht. Danke, da komme ich gerne bei sich bietender Gelegenheit drauf zurück. Aber auch in Deutschland ist Elvis bei vielen noch der King. Die Musiktruhe von Caroline Steinbeck aus Berlin kennt keinen Dünkel, wie sie schreibt. Das passt sehr gut zu den Meilensteinen, wie ich finde. Und Caroline steht neben vielen anderen Künstlern auch total auf Elvis. Und klar, wir werden zu gegebener Zeit auch mal eine neue Folge zu einem Elvis-Album veröffentlichen. Ich habe es mir jedenfalls dick hinter die Ohren geschrieben. Jetzt also From Elvis in Memphis aus dem Jahr 1969. Als die Folge 2018 rausgekommen ist, gab es die heutige Darreichungsform der Meilensteine noch nicht in der Form. Zum Beispiel hatten wir den geschichtlichen Überblick noch nicht dabei. Deswegen hier in aller Kürze ein paar Fakten zu 1969. Es war ein Jahr der Aufbrüche. Der Aufbruch der Menschheit zum Mond war natürlich das Ereignis des Jahres. In Deutschland wird Willy Brandt zum Bundeskanzler gewählt. Ein Aufbruch in Richtung Entspannung im Kalten Krieg. Und in Woodstock träumen die Hippies von Love, Peace and Music. Jimi Hendrix untermalt den Aufbruch der Jugend mit seiner Version der amerikanischen Nationalhymne. Mit dieser Interpretation greift er das Amerika der Kalten Kriege an, die sich in einen nicht enden wollenden mörderischen Krieg in Vietnam verstrickt hatten. In der Musik brechen die Beatles auf, die Welt noch einmal mit einem letzten Meilenstein zu bereichern. Abbey Road. Und auch Elvis bricht auf und kehrt gleichzeitig zurück, nämlich nach Memphis. Ein Neuanfang. Nie wieder will er Lieder singen, die er selber nicht mag. Die SR1 Meilensteine gibt's auch in der ARD Audiothek und wer sie dort abonniert, verpasst keine Folge. Und jetzt zu From Elvis in Memphis, mit dabei aus der SWR1 Musikredaktion unser ehemaliger Kollege Christian Pfarr und der Kollege Markus Netscher aus unserer SWR1 Online-Redaktion. Viel Spaß!
SWR1 Meilensteine, Alben, die Geschichte machten.
From Elvis in Memphis ist unser Meilenstein-Album in dieser Woche. 1969, am 17. Juni kam es raus, aber aufgenommen wurde es im Januar und Februar 1969. Und wie der Name des Albums schon sagt, in Memphis, also sozusagen in Elvis' Wohnzimmer. Wer es nicht mehr ganz so genau vor Ohren und Augen hat, das ist das Album, auf dem In the Ghetto drauf ist. Und das gilt als eins der besten, wenn nicht gar das beste Album von Elvis überhaupt. In der Musikzeitschrift Rolling Stone hat es für Platz 190 auf der Liste der 500 größten Alben aller Zeiten gereicht. Und warum dieses Album bis heute so gefeiert wird, klären wir jetzt mit zwei ausgewiesenen Elvis-Experten. Markus Netscher aus der swr1.de-Redaktion.
Guten Morgen.
Und Christian Pfarr aus der SWR1 Musikredaktion.
Hallo.
Ich bin Frank König. Hallo. Christian, warum war es denn so was Besonderes, dass Elvis für die Aufnahmen praktisch nach Hause, nach Memphis gegangen ist?
Na gut, ich meine, der Memphis Sound damals, Stax Records und so weiter, war sehr angesagt, lag bis dahin nicht auf der Linie von Elvis, der eher zwischen Schlager, Pop, Blues und Country hin und her pendelte. eine Weile auch eigentlich fast nur noch Soundtracks gemacht hat für Filme und keine Studioalben. Jetzt kommt er mit einem Studioalbum, was quasi ein Comeback ist, und es ist gleichzeitig ein Stilwechsel. Und zwar in eine Richtung, die damals sehr modern war. Und insofern ist das schon außergewöhnlich.
Mhm. Die Produktionsgeschichte von dem Album war ja auch außergewöhnlich, Markus.
Ja, es war so, dass Elvis für dieses Album sein normales Label RCA davon erstmal überzeugt hat. Zumindest steht es so da. Das heißt also, man hat ihn irgendwann überzeugt, dann nicht normal bei RCA im Studio B in Nashville zum Beispiel aufzuzeichnen, wo er vorher viele Alben gemacht hat, oder in Kalifornien aufzuzeichnen. Nein, es sollte eben zurück in seine Wahlheimat Memphis gehen. Dort gab es ein Studio, und das war wegen des Sounds eben sehr angesagt, wie Christian das ja schon erklärt hat. Und Elvis hat sich dann so ein bisschen überzeugen lassen. Ja, mache ich, gehe ich hin, will was Neues ausprobieren. Es war ja auch so der Peak bei ihm gerade mal da. Er war in der Versenkung mit seinen Filmen verschwunden, so Mitte, Ende der 60er. Und man hat ihn dann mit diesem NBC-TV-Special, das kurz vorher aufgezeichnet wurde, so ein bisschen in eine neue Ebene versucht reinzuheben. Und da soll er auch gesagt haben, er wird nie wieder einen Song singen, den er nicht singen möchte. Und insofern war dieser Soundwechsel eben das, was ihn dazu gebracht hat, das Studio zu wechseln auch.
Dann hören wir uns den Sound gleich mal an. Wir steigen ein mit dem Opener, Wearing That Love Don't Look.
I had to leave town for a little while. You said you'd be good while I'm gone. But the look in your eye done told me you told a lie. I know there's been some carrying on.
So, das war also der erste Track vom Elvis in Memphis. Wenn man das Album damals aufgelegt hat und die Nummer aus den Lautsprechern kam, was hat man da gedacht? So was wie, wow, da ist er, der neue Elvis, oder war das den Fans eher vertraut?
Also der Sound war den Fans schon vertraut, aber nicht von Elvis. Denn das war der damals angesagte Sound, wo sich praktisch diese Gospelchöre, die haben sich ja damals sogar bis in den deutschen Schlager hinein fortgesetzt. Also Hair, zum Beispiel das Musical, lag da auch noch in der Luft. Das war ganz frisch. Und diese nervös pumpenden Bässe, das war damals unheimlich in Mode. Also auch so Songs wie Memphis Underground, den übrigens auch der gute Tommy Cockbill, der hier den Bass spielt, auch gespielt hat. Aber gleichzeitig war immer noch Elvis mit seinem Country-Aroma, das er hatte, hauptsächlich hier durch die Gitarren, die Reggie Young eingespielt hat, auch vorhanden. Und diese Mischung, die hat dazu geführt, dass man nicht gesagt hat, ach Gott, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, sondern das ging recht schnell.
Also auf dem Covertext von der Platte, da steht, ich zitiere, In the Ghetto steht im Augenblick ganz oben in der Hitparade in Amerika und auch in England. Diese LP wird der Single folgen. So überzeugend, so auf zeitgemäße Art vertraut und auf altvertraute Weise modern, präsentiert sich hier der beste Elvis, den es je gab. Markus, stimmt das oder stimmt das nicht?
Also stimmt, er war zu dem Zeitpunkt ganz, ganz oben, was sein persönliches, ja, was seine Performance anging. Ich habe mir Bewegtbild aus der damaligen Zeit angeguckt, und es ist schon der Wahnsinn, mit was für eine Energie, dieser Mann damals noch schlank, braun gebrannt, ich sage jetzt mal gut aussehend, im Hawaii-Hemd da das Studio rockt. Er war ja überall. Er hat Klavier gespielt, er hat Gitarre gespielt. Also eine Studio-Session bei Elvis hat ja prinzipiell irgendwann dann begonnen, wenn alle anderen nach Hause gegangen sind, und bis 5 Uhr nachts. Und da war es ihm auch vollkommen egal. Er hat das Album im Januar 69 aufgezeichnet und war zu dem Zeitpunkt absolut krank, ja. Das hört man so ein bisschen bei In the Ghetto zum Beispiel. Da sind noch ein paar Takes angeblich mit drin, wo er quasi überhaupt keine Stimme hat. Und trotzdem hat er sich's richtig hart gegeben. Es waren 10 Tage für die Produktion angesetzt, und er hat einen Nachmittag hat er sich dann freigenommen und nochmal einen Tag dran gehängt, weil es ihm eben gar nicht ging. Das heißt, der Mann hatte richtig Energie, und ich finde, das hört man halt einfach. Das ist so präsent, das ist Wahnsinn.
I remember my first love affair. Somehow or another, the whole darn thing went wrong. My mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her say.
Okay, kommen wir also zum nächsten Energiehammer. Only the strong survive.
All alone, crying your eyes out, cause the woman that you love is gone. Oh, there's gonna be, there's gonna be. Oh.
get up off of your knees, 'cause only the strong survive. That's what she said, only the strong.
Only the strong survive. Und wenn man das Intro hört, in dem Elvis von erster Liebe und den Ratschlägen seiner Mama erzählt, wow, dann ist man gewillt zu sagen, ja, das hat der Elvis wirklich erlebt und seine Mama hat zu ihm gesprochen. Aber stimmt gar nicht, denn der Song ist eine Coverversion. Wir hören mal das Original von Jerry Butler und dem nimmt man das auch ab.
I remember my first love affair. Somehow another the whole darn thing went wrong. But my mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her saying, boy,
boy, boy. So, kann mir das mal einer erklären? Innerhalb von 3 Monaten nehmen die dieselbe Geschichte 2-mal auf. Also, toller Song, keine Frage. Sehr, sehr soulig, gospelig. Aber warum um alles in der Welt kommt das innerhalb von 3 Monaten 2-mal raus?
Also es hing damit zusammen wohl, dass der Song bei Jerry Butler nicht so erfolgreich war. Jerry Butler war ein Star und er hat große Hits gehabt, aber das gehörte nicht dazu. Trotzdem ist er natürlich sehr gut und das ist kein Wunder, denn geschrieben ist er von Kenny Gamble und Leon Huff. Und die beiden haben nämlich 5 Jahre nach From Elvis in Memphis den Philly Sound erfunden. Also Gamble und Huff sind die erfolgreichsten Produzenten der schwarzen Tanzmusik bis heute. Und die haben dann wahrscheinlich auch gewisse Verbindungen gehabt zu irgendwelchen Managements, wo es dann heißt, guck, da hört er das doch mal an. Wäre das nicht was? Oder und so kommt das eine zum anderen.
Wir bringen die Nummer jetzt so lange raus, bis sie ein Hit wird.
Genau. Und wenn es Elvis sein muss.
Und es passt natürlich auch wie Faust aufs Auge. Die Mama vorne dran ist bei Elvis ja ganz, ganz groß. Seine Mama und seine Mama und nochmal seine Mama. Das zieht sich ja durch sein ganzes Leben. Mama war einfach für ihn die Größte. Und mit so einem Intro, ich glaube, man hat ihn nicht großartig überzeugen müssen. Und er wollte ja immer eigentlich, auch dem Zeitgeist da geschuldet, er wollte ja auch so ein bisschen ein Ticken farbiger sein. Und das, was hat sie sich besser angeboten, als einen Song von einem zu covern, der einfach nur nach Soul klingt, ja.
Das ist so interessant. Damals hat er seinen letzten Film ja auch gemacht, Change of Habit, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, wo er einen Arzt spielt, der in einem multikulturellen Umfeld tätig ist und auch mit souligen Sachen aufwartet, die Songs, die da eingestreut sind und wo dann auch ganz zart auch schon so ein bisschen die Rassenproblematik gestreift wird im Rahmen einer Komödie. Aber das war eben auch etwas, was in der Luft lag und es war damals Bürgerrechtsbewegung immer noch präsent. Ja. Ich meine, er hatte ja auch in, wann war das, 67 oder 68, ein Gospel-Album aufgenommen, was sehr erfolgreich war und das erste überhaupt, wofür er einen Grammy bekommen hat.
Mhm. Und man wollte auch mit diesem Album, zumindest war das mal der große Plan dahinter, man hätte ihn ja eigentlich lieber gerne nur Gospels und Weihnachtssongs mal wieder singen lassen und er hat gesagt, nein, mache ich nicht, möchte ich nicht, stehe ich nicht dahinter. Und dann kommt das dabei raus, ich meine, da muss dann auch was richtig Schwarzes drauf sein.
Klasse. Weiter geht's mit einem anderen Cover. I'm moving on.
That big 8-wheeler rolling down the track. When your true loving daddy ain't coming back. He's rolling on. You were flying too high for one of those guys. I'm moving on. But someday, baby, when you've had your play, you're gonna want your daddy. But your daddy will say, keep moving on. Keep rolling on. You were flying too high, but I'm one of those guys, so I'm moving on.
Im Original geschrieben von Country-Legende Hank Snow, I'm Moving On, war ein Riesenhit für Hank Snow, glaube 1950. Jetzt in der Elvis-Version, da ist er, der Country-Elvis, oder?
Ja, der Country-Soul-Elvis, würde ich sagen.
Ja, genau. Das ist ja vielleicht auch genau das Geheimnis. Er macht es eben nicht so wie Hank Snow, sondern er gibt dem Ganzen eine ganze Portion Soul dabei, ne?
Ja, und Funk vor allem auch in dem Fall, weil der Bass, der ist ja, allein diese Basslinie lohnt die Anschaffung dieses Albums, würde ich sagen. So genial ist die.
Wenn man das Original mal zugrunde legt, ja, ja. Also so im direkten Vergleich.
Wo du das gerade sagst, der Text handelt ja quasi nicht vom Trucker, sondern vom Lokführer. Und beim Original, da braucht man kein Englisch zu können, um zu kapieren, dass es um die Eisenbahn geht. Das ist wirklich, die Country-Musik ist ja sowas von der Eisenbahn beeinflusst. Wir hören nur gerade mal rein, weil du es gerade sagst.
Might be Vorsicht an der Bahnsteigkante.
Den haben sie ja auch alle gecovert. Muss man ja mal fairerweise sagen, den gibt es ja quasi von allen großen Country.
Ich habe ja hier nicht nur Stars, Country, ich habe ja eben mal geguckt. Also Ray Charles, Johnny Cash, Bob Dylan, Tina Turner, Led Zeppelin, um nur einige zu nennen. Also ich glaube, da muss ja echt jeder mal dabei gewesen
sein. Ja, Qualität setzt sich eben durch. Nur Paul McCartney war zurückhaltend bisher. Das kann ja noch kommen.
Aber Elvis hat wieder das gemacht, am Anfang dieser Country-Elvis, wie wir ihn kennen, das waren die 60er für Elvis. Ja, das war Schnulli-Pulli, Schlager-Country, alles was ging durch und dann kommt dieser Bass. Christian schon gesagt hat, da geht es dir echt kalt den Rücken runter. Ja. Das ist quasi in die 70er reingehoben. Da sehe ich keine Eisenbahn mehr. Da sehe ich diese Truck-Convoys auf den Interstates. Sehe dann hier Convoy Chris Christopherson und so weiter. Das ist und dann die Stimme von Elvis dazu. Puh.
Groß. Geht weiter mit Gentle on My Mind.
That keeps you in the back roads by the rivers of my memory. That keeps you rivet gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns, but or something that somebody said because they thought we fit together walking.
Noch so eine Nummer, von der es unzählige Coverversionen gibt. Auf dem Album sind ja nur 4 Originale und 8 Coverversionen. Ich muss jetzt, bevor wir über den Song speziell reden, nochmal nachfragen, worin bestand da 1969 der Reiz? Ich meine, das war die Zeit der großen Songwriter, Lennon McCartney, Dylan, Paul Simon. Und dann kommt Elvis und spielt hauptsächlich Coversongs.
Ich meine, für Elvis war das nicht außergewöhnlich. Der hat viele Songs gecovert oder die geschrieben wurden für irgendjemand, nicht erfolgreich waren. Er hat sie dann veredelt, sagen wir mal. Aber genau dieses Beispiel, Gentle on My Mind, das war ein Welthit für Glen Campbell. Wir haben ihn alle im Ohr, eine Country-Pop-Nummer, die sehr munter vor sich hin hüpft, würde ich fast mal sagen, oder rieselt. Und jetzt kommt Elvis und hier macht er gar keine Soul-Stimme, sondern hier singt er Country vom Vokalen her. Mhm. Aber die Band, die macht Soul und Funk. Zum Beispiel das Klavinett. Das klassische Funk-Instrument wird hier eingesetzt. Und es passt.
Ich habe mal in einem Interview mit seiner Frau gelesen, die in den späten 80ern gesagt hat, wäre er noch am Leben, wäre er mit Madonna verheiratet. Das sagt darüber, finde ich, sehr, sehr viel aus. Er war tatsächlich...
Entschuldigung, ich versuche mir das gerade vorzustellen.
Ich hätte mir das gut vorstellen können, aber die Alters... Egal. Aber er hat ab einem gewissen Zeitpunkt, und ich glaube, das war... das Ende der 60er, sein großes Comeback, hat er das gemacht und nur noch das gemacht, wovon man wusste, das verkauft sich. Das ist das, was Zeitgeschmack ist und trotzdem haben wir da einen Elvis, weil die Stimme ist ganz klar, das ist Elvis, das ist immer noch der Country Elvis, ja, den nimmt die Schwiegermutter genauso mit wie der Teenager, der dann ein bisschen Funk dazu kriegt und das war das Erfolgreiche. Ich meine, wir sind kurz vor dem Beginn, wo Elvis ja quasi in diesen Mythos anfängt aufzusteigen mit den Las Vegas-Shows, die ja kurz nach der Veröffentlichung des ersten Albums dann angefangen haben. Da haben immerhin die erste Show am 104.000 Besucher gesehen. Ja, klingt jetzt, wenn ich das Olympiastadion in München mal dagegen sitze, das ist ja nichts. Aber zweimal am Abend, 2 Stunden, The King live und das über Wochen. Das war einfach, das war neu und scheinbar gab es dafür einen Bedarf.
Ja, er hat keine musikalischen Innovationen gebracht in dem Sinne. Das, was er da gemixt hat, passte zu ihm, aber er hat keine Impulse für andere gegeben, die gesagt haben, oh, das machen wir jetzt genauso. Es wäre auch nicht, hätte nicht funktioniert. Diese Mischung aus Country und Soul und Funk wäre bei jemand anders komisch rübergekommen. Vielleicht Ray Charles, der hätte es noch gekonnt, aber der hat eine andere Stimme wieder.
Mhm. Aber er hat quasi seinen Stil in die neue Zeit übertragen und das kann man genauso gut mit Covermusik machen offensichtlich oder vielleicht sogar noch besser, weil das einen Wiedererkennungswert mit sich bringt.
Er hat sich einfach zu dem Zeitpunkt oder er wurde einfach zu diesem Zeitpunkt neu erfunden. Ich meine, das ist der Beginn, auch nach dem Album kommt dann die große USA-Tour. Es ist der Beginn dessen, wo man sagt, es ist dieser TCB Elvis, ja, Taking Care of Business, das war ja sein Motto, er hat auch diesen Blitz getragen, es war der Name seiner Band, die ihn ab dann bis zum Ende, bis 77, fast immer auf den Touren begleitet hat. Man hat ihn dann einfach durchs Dorf getrieben, anders kann man es nicht sagen, von einem Live-Auftritt zum nächsten, und er wollte das scheinbar auch bis zu einem gewissen Grad selbst rausgehen und den Leuten zeigen, hier bin ich, obwohl es tatsächlich nicht wirklich was Neues war.
Und es gab ihn auch noch, den alten Elvis, beim nächsten Song zum Beispiel, After Loving You.
I know I'll go through life comparing her to you. That's 'cause I'm no good to anyone. After love.
Wenn das mal nicht nach Schmalztolle klingt, oder? Also das.
Hallo. Ja, ein bisschen was für die Schwiegermutter musste ja dabei sein. Ne?
Vielleicht ist da sogar ein bisschen Selbstironie dabei, denn normalerweise hat er zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr mit Vibrato gesungen. Hier hat er es. Und musikalisch ist das natürlich auch wirklich damals schon wirklich oldschool, weil Blueberry Hill kommt aus jeder Ritze gekrochen.
Man muss auch dazu sagen, das ist einer der Songs, die sind so im Durchlauf mitproduziert worden. Ja, da hat er, während er für andere Titel hier 30, 40, 50 Mal angesetzt hat, das ging in dreimal durch, dann war das fertig und dann ist es abgemischt worden und ich glaube, alle waren zufrieden.
Und jetzt zum Schluss an auf dem Album der absolute Kracher. Und das klingt gar nicht nach Schmalztolle. Das ist wirklich was ganz Großes, In the Ghetto.
And as her young man died, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried.
Das geht schon unter die Haut. Die immer junge Geschichte sozusagen, heute so aktuell wie damals, über den niemals endenden Kreislauf von Armut und Kriminalität im Ghetto von Chicago. Da lässt so ein mulmiges Gefühl in der Magengrube ganz schön mutig, so eine Nummer ohne Happy End ganz zum Schluss der Platte zu setzen.
Er war auch nicht überzeugt, zu 200% überzeugt, dass dieser Song ihm nicht sogar schaden würde. Also das hat er auch mal gesagt. Er hat immer Angst, dass es zu sehr polarisiert. Und genau das Gegenteil war eigentlich der Fall. Die Menschen haben ihn geliebt für dieses Lied. Also RCA hat, glaube ich, in der ersten Charge mal 300.000 von den Dingern verkauft. Und witzigerweise war der Song selber im Ausland noch deutlich erfolgreicher. In den USA war nur Platz 3, korrigiere mich, Christian.
Ja, und Deutschland Nummer 1.
Deutschland Nummer 1, Großbritannien, glaube ich, auch Platz 3 oder 4. Also er hat sich da so ein bisschen was vorgemacht, glaube ich.
Aber die Bedenken kann man ja verstehen. Also Elvis, der sich da sozialkritisch äußert, ist ja auch schon mal eine neue Nummer gewesen.
Ist übrigens auch interessant von der musikalischen Faktur. Denn die Akkorde und die Melodie, das ist weder Soul noch Country, sondern das ist Singer-Songwriter. Natürlich hier orchestral aufgeblasen fast und mit einem Gospelchor, aber das ist von der Art her, könnte man das zur akustischen Gitarre vortragen in der Art von Bob Dylan oder von Neil Young. Das würde funktionieren.
Und wie er den Text anlegt, also diese Geschichte, wie die mit der Musik harmoniert, dass sich alles immer im Kreis dreht, das wird ja förmlich übertragen auf den Zuhörer, ne? Dass quasi dieser Kreislauf von Armut und Verzweiflung quasi nicht zu durchbrechen ist.
In der Bridge kommt ein Appell, Leute, merkt ihr denn nicht, was hier los ist, dass wir da was unternehmen müssen? Aber wie gesagt, am Ende geht es weiter wie gehabt.
Ja, ich denke, das ist der Song, der Elvis bei diesem Album auch am meisten beschäftigt hat. Zumindest kann man das, denke ich, zwischen den Zeilen lesen. Das ist nämlich der Song, für den er sich am meisten Zeit oder für den er am meisten Zeit gebraucht hat auch, um ihn so hinzukriegen, wie ihm das dann auch gefallen hat. Das war ihm ja immer sehr wichtig. Es musste auch ihm gefallen, sonst ging gar nichts. Und ich habe was von über 30 Takes gelesen, auf mehrere Tage verteilt, bis eben das rauskam, was dann ihm auch, also was bei ihm auch durchging, wo er sagte, okay, damit kann ich umgehen, damit kann ich leben. Das ist es, was ich damit sagen möchte.
Traurige Nummer zum Schluss. Ich will es aber so nicht bewenden lassen. Es gibt nämlich noch einen Ausblick. Wenn man heute zum Beispiel bei Streamingdiensten dieses Album aufruft, dann findet man einen Titel, der auf dem Vinylalbum gar nicht drauf ist. Suspicious Minds.
We can't go on together with suspicious.
Warum ist so eine Krachernummer nicht auf dem Album gelandet?
Also Suspicious Minds ist definitiv eine seiner, ich sag mal, drei größten überhaupt in the Ghetto dazu, also vom späten Elvis zumindest. Es gab da während des ganzen Albums, das muss man ja dazu sagen, der größte Künstler, der größte Musiker der damaligen Zeit sagt seinem Label, ihr könnt mich mal, ich zeichne nicht bei euch auf, ich gehe woanders hin. Alle waren genervt von dieser Situation. Das Album ist also wirklich unter massiven Spannungen zwischen RCA, dem Studio und den ganzen Leuten, die in Elvis' Gefolge immer so ein- und ausgeschwebt sind, entstanden. Und da gab es tatsächlich auch Probleme, dass man gesagt hat, nein, von diesen Songwritern nehmen wir jetzt keinen Song mehr auf. Den wollen wir eigentlich auch gar nicht produzieren, den wollen wir auch nicht mit aufs Album nehmen erstmal. Aber naja, wir können die Session ja mal machen. Das hat ihm auch sehr gut gefallen, dieses Suspicious Minds. Das ist von dem Tag, an dem es da aufgezeichnet worden ist, ja auch in jeder Show dieser Titel ist gesetzt gewesen. Bis ganz zum Ende. Es zeigt so ein bisschen auch diese Zerrissenheit, unter der nicht Elvis litt, sondern unter der auch die ganzen Menschen um ihn herum gelebt haben und mit was für Problemen die sich da abkämpfen mussten. Der eine Producer war dem anderen nicht grün, weil man Angst hatte, dass man Elvis, also die Kontrolle über Elvis verlieren konnte. Über allem schwebte der Colonel, ja, der immer versucht hat, das Beste für den Künstler herauszuholen und insofern große, ganz große Nummer, aber sehr zerrissenes Album.
Würde ich sagen, there's no business like show business. In diesem Sinne, vielen Dank an Christian Fahr.
The artist has left the building.
So ist es. Und Markus Netscher.
Ich modifiziere das Ganze. Elvis has left for Graceland.
Ich bin Frank König und sag tschüss.
Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die SWR1 Meilensteine.